Ja, herzlich willkommen. Heute die erste richtige fachliche Vorlesung und der Untertitel ist Grundlagen des digitalen Bildes. Um was geht es? Es geht um die Abtastebene. Wenn Sie sich richtig erinnern, war das eigentlich gar nicht unser Hauptinteresse für diese gesamte Vorlesung, aber Sie werden dann zügig auch sehen, dass wir diese natürlich auch verstanden haben müssen, um die anschließenden Prozesse richtig und ordentlich gestalten zu können. Insbesondere ein Schlagwort wird heute fallen, was ist Aliasing und daraus folgend, was ist Anti-Aliasing und so weiter. Und das müssen Sie schon verstanden haben. Darum heute die Vorlesung relativ wichtig. Was wollen wir erreichen? Ich möchte für diese Ebene, für diese Bildrepräsentationsebene, also hier für das digitale Bild, möchte ich Ihnen klar machen, was ist eine Bildfunktion, wie entsteht aus der Bildfunktion ein digitales Bild und dann auch so ein ganz klein bisschen das Geometrie- und Merkmalsbild besprechen, aber wirklich nur auf einer Folie, weil das ist der Hauptteil der nächsten Vorlesung. Schwerpunkt ganz klar heute das digitale Bild. Und wie behandeln wir das ja in dieser Reihenfolge? Wir beginnen mit der plänoptischen Funktion. Das ist eine Funktion, die das potenziell durch den Menschen Sichtbare beschreibt. Das ist eine funktionale Beschreibung, also durch eine kontinuierliche, reelle Bildfunktion würden wir dann die plänoptische Funktion beschreiben. Und dann daraus leiten wir ab, was ist das digitale Bild und welche Sonderformen gibt es? Und dann ein bisschen über Bildformate zu sprechen, aber nur ganz kurz. Der Hauptteil liegt dann auf dem Kapitel 4, Abtastung, was wir auch fürs Rendering brauchen und Anzeige, Rekonstruktion. Was passiert da eigentlich? Was machen wir da? Mit einigen Unterthemen. Wir fassen es schön zusammen. Und ich gebe Ihnen einen kleinen Ausblick. Das ist unser Programm heute, sieht nicht gefährlich aus. Sie werden aber sehen, es steckt doch einiges an Mathematik dahinter und es ist nicht trivial. Aber ich hoffe, dass ich es Ihnen verständlich darstellen kann. Gut, die plänoptische Funktion. Die plänoptische Funktion beschreibt das durch den menschlichen Beobachter potenziell visuell erfassbare, an jedem Ort und an jeder Zeit. Und warum ist das wichtig? Naja, der Mensch ist ein Augentier. Irgendein Biologe dabei, letztes Mal, ja, ein Biologe. Was ist ein Augentier? Ja, das ist die Hauptinformation oder die Hauptinformationsquelle visuell wahrnimmt. Die Biologen sagen dann manchmal, okay, ohne diesen Sinn würde das Tier halt nicht überleben können, weil es ist eben so gebaut, dass es unbedingt den Sehsinn braucht. Und Sie können sich auch überlegen, ob das für den Menschen stimmt. Natürlich in einer sozialen Umgebung möglicherweise nicht, aber hoffentlich. Ansonsten sind Blinde schon sehr, sehr stark behindert. Also das wäre ein Augentier. Es ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig und deshalb sollten wir es kennen. Nun, was können wir denn visuell wahrnehmen? Wir können visuell wahrnehmen, das, was die plänoptische Funktion beschreibt. Und interessant sind eigentlich hier nur die Parameter. Das heißt, von den Parametern hängt das wahrgenommene Bild auf der Netzhaut ab. Also hier ist der Mensch, da ist irgendwie das Auge, zwei Augen genau genommen sogar. Und hier hinten ist irgendwie ein Empfangsapparat, den wir visuelles System nennen. Und jetzt können wir die äußeren Parameter betrachten. Was wird darauf abgebildet, also auch optisch abgebildet? Naja, irgendetwas, was abhängt von den Raumwinkeln. Also das Licht, das von da kommt oder von da kommt, ist unterschiedliches. Da ist es weiß, da ist es orange, wenn es so zu mir kommt. Also es hängt auf jeden Fall ab von den Raumwinkeln, aus welcher Richtung das Licht kommt. Okay? Es ist auch farbig. Bei ihm wieder orange, bei ihm weiß. Was heißt das? Naja, es ist irgendwie abhängig von der Wellenlänge des Lichtes. Das werden wir alles noch genau betrachten. Aber ich denke mal, mit so ein bisschen physikalischem Background, was Sie in der Schule ja irgendwie erlebt haben sollten, ist das dann schon verständlich, hoffe ich. Also die Wellenlänge des Lichtes bestimmt in irgendeiner Form seine Farbe und die kann ich wahrnehmen. Da gelb, da orange, da weiß, rot gestreift, unterschiedlich halt. Okay? Dann, er streicht sich den Kopf, also in diesem Moment war das Bild anders als in dem Moment davor. Es ist abhängig vom Zeitpunkt. Ja? Okay? Ist eigentlich auch selbstverständlich. Und last not least, es ist auch abhängig von der Beobachterposition. Das heißt, wenn ich mich hier hin begebe, habe ich ein echt anderes Bild, als wenn ich jetzt da hinten hinlaufen würde und so rüber schaue, dann habe ich ein anderes Bild. Wenn ich da hingucke, habe ich wieder ein anderes Bild. Also, es ist abhängig von der Position, in der ich mich befinde. Und da habe ich drei Möglichkeiten. Die Raumposition. Wir leben im Raum. Ich werde jetzt Ihnen nicht den Spaß machen, dass ich hochspringe. Das wäre die dritte Dimension. Vor und zurück, hin und her laufen, kann ich gut. Aber es hängt auch ab von der Orientierung, wo ich hingucke. So. Wie viele Freiheitsgrade habe ich? Also wenn ich springen würde, wie viele Freiheitsgrade habe ich dann? Wie viel Translationsfreiheitsgrade, also so hin und her, bewegen? Drei, ne? Raum, einmal auf dieser Achse, dann auf dieser Achse, und dann das, was ich nicht vormachen will, auf der Achse, so hoch runter, drei Freiheitsgrade. Und was kommt noch dazu? Drei Freiheitsgrade für die Orientierung. Denn ich kann meinen Kopf so drehen, okay, ein Freiheitsgrad. Ich kann meinen Kopf nicken, so, zweiten Freiheitsgrad. Und was kann ich noch? Ich kann den, ja genau, ich kann so schräg. Und wenn ich das voll ausnutze, habe ich die sechs potenziellen Freiheitsgrade einer virtuellen Kamera auch. Die virtuelle Kamera bildet nichts anderes nach als die Freiheitsgrade, die der Mensch hat. Und das sind die Position und Blickrichtung oder Orientierung des Beobachters, sechs Freiheitsgrade. Das alles ist also eine Funktion in 1, 2, i von Lambda ist ja selber schon wieder eine Funktion, also eine Funktion einer Funktion, t und dann nochmal 6 Freiheitsgrade, also von sehr, sehr vielen Variablen. Muss aber auch sein, weil die Bilder, die wir wahrnehmen können, sind ja sehr, sehr unterschiedlich und diese Variablen beschreiben das. Das wollten wir eigentlich nur rausfinden und dazu noch einmal. Wenn ich jetzt ein Bild nehme, dann würden Sie Bild in vielen Fällen auch mit Foto übersetzen. Ich würde sagen, okay, was er eigentlich meint, ist ein Foto. Und das ist doch rechteckig oder quadratisch. Und jetzt kommt er damit so blöden Raumwinkeln an. Ja, ich will Ihnen nur hier anhand dieser Folie sagen, okay, wir arbeiten gerne mit Raumwinkeln. Warum? Weil dann die absolute Größe des Objektes uninteressant ist. Ja? Weil es sich das, egal ob ich diesen Baum jetzt hier in dem Abstand hier betrachte, mit dem Abstand S', und da hat es ja eine andere Höhe, okay, oder hier hinten, wie sich das abbildet bei mir auf der Retina und für meinen visuellen Apparat ist abhängig von der Entfernung und der Größe. Aber genau genommen abhängig nur von dem Winkel, von dem Sehwinkel, unter dem er mir erscheint. Gut, und diese Zusammenhänge kennen Sie. Und da können Sie sich jetzt gleich eins merken. Wie viel ist nämlich ein Grad Sehwinkel? Steht das hier? Okay. 10,5 mm in 60 cm Abstand. Also Daumennagelgröße am ausgestreckten Arm. Das ist 1 Grad Sehwinkel. Das geht natürlich in die Richtung, geht aber auch in die Richtung. Okay? Nur damit man eine Vorstellung hat, wie viel ist das 1 Grad? Am ausgestreckten Arm, Größe des Daumennagels. Jetzt können Sie natürlich sagen, weil Ihr Daumennagel ist aber viel kleiner als Ihr Daumennagel. Ja, ist natürlich ganz grob. Ja? Aber so, das ist die Vorstellung, das ist 1 Grad. Wenn wir mehrfach brauchen, ist absolut analog zur Angabe hier eines Bildes in Zentimeter und einer Höhe in Zentimeter. Können Sie auch einen Sehwinkel angeben, auch das ist in Ordnung. Okay, prima, haben wir verstanden. So, wie wertet jetzt unser visuelles System diese plänoptische Funktion aus? Und okay, also die Winkel Theta und Phi, zwei Winkel, die benutzen wir, um Formen zu sehen. Also um zum Beispiel sein Gesicht von Ihrem Gesicht zu unterscheiden, das sind unterschiedliche Formen, dazu nutze ich genau diese Winkel. Ja, nicht primär die Farbe, sondern die Abbildung auf ein flächiges Sensornetzwerk, was in meinem Auge drin sitzt. Dann durch die Auswertung der unterschiedlichen Wellenlängen, die auf mich einströmen, sehe ich unterschiedliche Farbe. Damit werden wir uns genau beschäftigen. Farbe ist eigentlich gar nichts Physikalisches. Physiker dürfte man da gar nicht dran lassen, wäre auch besser gewesen, wenn wir das weggelassen hätten. Aber sie hat es auch fasziniert und darum haben sie da auch ein bisschen was zugesagt und so weiter und so weiter. Farbe ist ein interessantes Kapitel. Wir sehen Farbe, weil wir dieses Spektrum, das Lichtspektrum, das vielleicht so aussieht, was weiß ich, weil wir das verschieden abtasten. Also so ein Begriff abtasten. Müssen Sie jetzt noch nicht wissen. Kommt im Laufe dieser Vorlesung genau, was abtasten heißt. Zeit. Auch die tasten wir ab. Zum Beispiel, wenn Sie einen Fotoapparat hernehmen und einmal Klick machen, tasten Sie genau diesen Zeitpunkt ab. Die große Funktion, die sich in der Zeit verändert, wenn er seinen Kopf so neigt oder ich meinen Kopf so neige, verändert sich ja die plänoptische Funktion, aber Sie nehmen genau einen Zeitpunkt. Okay? Wenn wir es auswerten, können wir eben auch Bewegung sehen. Zum Beispiel sehen Sie jetzt, dass ich mich nach links bewege und jetzt nach rechts bewege. Ja? Okay. Und dann noch die zwei Abtastungen durch unsere beiden Augen. Auch die sind noch wichtig, weil sie erlauben uns Stereo sehen und aus den Stereobildern ermitteln wir die räumliche Tiefe. Okay? Aber die Natur hat uns nicht nur mit diesem grob mechanischen oder die Auswertung dieser grob Parameter ausgestattet, gerade bei der Wahrnehmung der räumlichen Tiefe, weil das ist unheimlich wichtig für uns. Ich kann ja nicht dauernd hier gegen den Tisch laufen. Ich muss ja die Tiefe wahrnehmen, muss sehen, der Tisch kommt mir bedrohlich nah, also bleibst du besser weg. Haben wir sehr, sehr viele Mechanismen entwickelt, nicht nur Stereo sehen. Zum Beispiel in der Natur, bei großen Entfernungen, die Veränderung der Farbe, Entsättigung von Farben und so weiter. Wenn Sie einen stark entsättigten Berg sehen, die Begriffe kommen alle, werden Sie sagen, der ist weiter weg. Ganz, ganz normal, schätzt jeder so ein. Sie haben im Ganzen, um Sie jetzt zu überraschen, 13 verschiedene Möglichkeiten, um räumliche Tiefe wahrzunehmen. Also ist es für den Menschen etwas ganz Wichtiges. Nicht nur Stereo sehen. Aber hier Stereo sehen ist natürlich wichtig. Okay. Das heißt, wir werten das alle aus und, naja, dann können wir eben hergehen und können sagen, okay, jetzt betrachte ich mal Idealisierungen. Okay? Am einfachsten in der Zeit. Sie alle sind es gewöhnt, ein Foto zu betrachten. Nicht nur Videos zu betrachten, also Bewegtbilder, sondern Stills. Klick, einmal ausgelöst. Das sind Sie betrachtet. Das sind weniger Abtastungen, aber genau genommen nur eine Abtastung. Das nennen wir dann Festbild im Gegensatz zum Bewegtbild, im Gegensatz zum Video oder Film. Bewegtbild ist gleich Film. Okay? Aber auch die Abtastungen des Menschen sind sehr, sehr wichtig. Sobald Sie eine Kamera in die Hand nehmen, legen Sie was fest? Also wenn Sie abdrücken. Natürlich die Beobachterposition und die Beobachterrichtung und noch etwas, nämlich die Abbildungseigenschaften der Kamera. Kommen wir auch noch drauf. Also Brennweite und so weiter. Haben Sie damit alles festgelegt? Gut. Und so können wir jetzt hergehen und sagen, okay, in der Computergrafik gibt es sehr unterschiedliche Arten von Bildern. Natürlich können wir auch wieder Stereobilder erzeugen. Wir können meistens aber monokulare Bilder erzeugen. Also nur ein Bildschirm, eigentlich nur für ein Auge. Wir könnten das andere Auge zukleben und alles wäre in Ordnung. Übrigens, ist bei meinem Neffen passiert und jetzt auch bei meinem Sohn. Jetzt mit 22, 23 Jahren wurde festgestellt, okay, ein Auge ist wesentlich weniger sehfähig als das andere und damit verliert man im Laufe der Zeit das Stereo-Sehen, die Fähigkeit zum Stereo-Sehen. Ganz, ganz viele Menschen haben die nicht und trotzdem laufen die nicht ständig vor Bänke. Jetzt können Sie sich fragen, warum? Die merken das eigentlich gar nicht. Also er hat es jetzt auch erst beim Augenarzt gemerkt. Weil wir diese vielen anderen Sinne haben, die es uns erlauben, räumliche Tiefe zu erfahren. Gut. Diese unterschiedlichen Bilder haben wir. Dann haben wir noch Farbbilder mit drei Abtastungen. Was Sie dann da gleich sehen ist, nicht nur gleich, sondern was Sie gleich sehen sollten, dass das was unheimlich Spannendes ist mathematisch, das ist nämlich eine Funktion, so ein Spektrum, so ein Lichtspektrum. Und das bilden wir ab auf einen Vektor, nämlich R, G, B, also auf drei Werte, typischerweise. Warum geht das? Ich verrate es Ihnen jetzt schon, im Detail werden wir das bestimmen, weil wir drei verschiedene oder nur drei verschiedene Sensoren haben, weil wir dieses Ding an drei Stellen abtasten. Okay? Lernen Sie alles, werden Sie alles verstehen. Sie können aber auch hergehen und können Grauwertbilder benutzen. Typischerweise sagt, oder man sagt dazu in umgangssprachlich Schwarz-Weiß-Bilder, streng genommen fachsprachlich würden wir aber nicht sagen, okay, das sind Schwarz-Weiß-Bilder, sondern Schwarz-Weiß-Bilder sind Bilder, die nur Schwarz und nur Weiß enthalten und nicht diese Grauwerte. Ist vielleicht eine Pinzigkeit, aber ist nun mal so. Also Schwarz-Weiß-Bild ist etwas extrem quantisiert, ein Helligkeitsbild, das extrem quantisiert ist, nämlich nur schwarz hat oder weiß hat. Aber zum Beispiel Karikaturen. Und das eigentlich wirklich Spannende ist, ja, der Mensch ist in der Lage, sehr komplexe Szenen auszuwerten. Also Sie zum Beispiel mit all Ihren Bewegungen, alles, was Sie so machen, ist problemlos für mich. Aber eben auch stark reduzierte Reize. Zum Beispiel einfach ein Strichmännchen. Ich könnte eine Karikatur malen und sagen, okay, das sind Sie. Vielleicht erkennt man Sie sogar. Ist eher unwahrscheinlich, aber dass das möglich ist, weiß jeder, der eine Karikatur von Helmut Kohl mal einmal gesehen hat. Woran liegt das, dass man das sofort erkennt? So ein unheimlich stark reduzierter Bild liegt an unserem visuellen System, an der Leistung unseres visuellen Systems. Ja, okay. Wir können die Reize also sehr, sehr stark reduzieren und last not least müssen wir wissen, wie stark wir es reduzieren können, um bestimmte Informationen noch zu übertragen. Gut, jetzt gehen wir los und reduzieren das. Das heißt, oben diese vielen Parameter, T halten wir fest, kommen zum Standbild. Dann I von Lambda aus diesem. Aus diesem Spektrum kann man nicht nur RGB ableiten, sondern kann man auch die Helligkeit ableiten. Und damit hätte ich ein Grauwertbild. Helligkeit. Okay. Ich kann die Orientierung, die Kamera und Position verändern, festhalten. Und damit hätte ich ein typisches Grauwertbild. Und siehe da, diese komplizierte Funktion ist zu einer Funktion von zwei Winkel geworden oder eben von zwei festen Werten in Zentimeter angegeben, die wir dann Ortskoordinaten nennen. Okay, das wäre hier also eine Ortskoordinate und die wird entweder durch zwei Winkel angegeben, ja, okay, oder sie wird angegeben durch XY-Koordinaten in einem kartesischen Koordinatensystem. Farbbilder würden wir einfach dadurch angeben, dass wir anstelle eines reellen Wertes hier drei Werte, das heißt drei Funktionen, beschreiben. In dieser Funktion oder in dieser Form notieren wir das. Es sind streng genommen partielle Funktionen, denn jedes Bild, das Sie mit einem Fotoapparat schießen, ist irgendwo zu Ende, also ist nicht unendlich lang. Ja, hat nur eine endliche Breite, ist damit nur partiell definiert. Was daneben ist, wissen Sie nicht. Übrigens eine der besten Möglichkeiten, um mit Fotos zu lügen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Gegend haben Sie ein Kernkraftwerk, möchten aber nicht, dass das Kernkraftwerk auf dem Bild ist, sondern gucken Sie einfach nebenher mit der Kamera. Ja, und sagen, schau mal, was das für eine schöne Landschaft ist. Das typische Form, mit Bildern zu lügen, das einfach nicht in die Aufnahme mit reinzunehmen. Okay, wichtig, es ist eine partielle Funktion und so weiter. So, und wie stellen wir dann die Funktion dar? Naja, das ist eine zweidimensionale Funktion, das heißt, es ist irgendwie so eine Abbildung im Raum. X und Y sind hier dargestellt, X und Y. Und tatsächlich ist das irgendeine Funktion im Raum. Das heißt, eine Funktion in einer Dimension ist eine Linie. Und wenn Sie jetzt die zweite Dimension dazu machen, also X und Y, dann ist das irgendwie so eine Fläche im Raum. Oder eben diese Fläche. Und wenn Sie jetzt diesen Höhenwerten gewissermaßen dann Bedeutungen zuordnen, zum Beispiel sehr, sehr hoch, Maximum, bedeutet weiß und sehr, sehr niedrig bedeutet schwarz, so wie es hier angedeutet ist, naja, dann haben Sie schlicht und einfach, entsteht so auf diese Art und Weise, hier nicht vollständig ausgeführt, aber entsteht so ein Bild. Das, was Sie auch sagen würden, das ist ein Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild, umgangssprachlich oder Grauwertbild, fachlich. Okay. Gut, was haben wir jetzt da? Naja, wir haben tatsächlich eine Bildfunktion. So eine Bildfunktion ist nichts anderes als so eine Fläche über X- und Y-Koordinaten und dann eben zugeordnet hier diesen Werten, was weiß ich, also so eine Fläche, die so irgendwie im Raum liegt, diesen Werten, diesen Funktionswerten dann eine Bedeutung, sprich weiß bis schwarz, also irgendein Grauwert. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist eine einfache Funktion. Alles das, was Sie aus der Schule gelernt haben, ist richtig, bleibt erhalten. Nur zusätzliche Schwierigkeit, es ist jetzt in zwei Dimensionen definiert. Es ist in X und Y definiert, nicht nur in einer Dimension. Aber man kann solche Bilder auch hier vollständig, man kann solche Bilder, sollte ich vielleicht mal aktivieren, dass ich hier, ja, Man kann solche Bilder kann man wunderbar durch eine Funktion beschreiben. Und diese Funktion nennen wir dann Bildfunktion. Und diese Bildfunktion kann abhängig sein von Theta und Phi, kann aber auch abhängig sein von X und Y, je nachdem, wie wir es definieren. Und den Zusammenhang zwischen Theta und Phi und X und Y entnehmen wir aus den Betrachtungsbedingungen, wie weit bin ich entfernt. Okay, hatten wir ja diese Formel da angegeben. Okay, so, prima. Wir wissen, diese Bilder sind endlich. Jedes Foto ist endlich, ist nicht unendlich. Also ist eine partielle Funktion und wir können Farbbilder als die Summe, also nein, aus drei Funktionen RGB beschreiben. Also F ist dann eine Angabe von RGB in Abhängigkeit von XY und wir können multispektrale Bilder eben auch als Mehrauszüge betrachten. Wo kommen multispektrale Bilder vor? Haben Sie eine Idee? Betrachten wir auch als Bilder. Zum Beispiel Satellitenaufnahmen, die macht man häufig in sehr, sehr vielen Spektren, also im Infrarotspektrum auch, um da bestimmte Aspekte zu sehen, zum Beispiel Regen oder Wolken und eben auch im sichtbaren Spektrum als Farbbild und auch im UV-Ultraviolett-Bereich. Okay? Könnten also auch multispektrale Bilder sein. Das sind nur Sprechweisen, ist nichts Wichtiges. Das sind aber bei weitem das, was wir jetzt kennengelernt haben. Sie ist ein funktionales Bildmodell. Das heißt, wir beschreiben unser Bild durch eine Funktion. Warum durch eine Funktion? Ganz einfach, weil Sie Funktionen wesentlich besser kennen als zum Beispiel Fraktale. Ja? Ich weiß, dass Sie es nicht kennen. Vielleicht würden Sie es gerne kennenlernen. Können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber Funktionen, da wurden Sie in der Schule mitgequält. Da sind Sie fit. Wir könnten es auch stochastisch beschreiben, als stochastisches Modell oder statistisches Modell. Okay? Auch das ist möglich, auch das macht man gelegentlich. Aber diese funktionalen Beschreibungen, und das werden wir dann gleich sehen, was das genau ist, die kann ich im Ortsbereich beschreiben, also indem ich hier ein kartesisches Koordinatensystem reinlege und dann hier eine Bildfunktion beschreibe, so wie es hier steht. Aber ich kann es auch, und das sei jetzt schon erwähnt, übertragen in den Frequenzbereich. Und das werden wir an der einen oder anderen Stelle brauchen. Und das ist mathematisch ein bisschen anspruchsvoll. Darum schieben wir es jetzt erstmal zurück. Machen wir gleich. Okay? Aber es gibt immer gleich zwei Beschreibungsformen. Wenn ich etwas im Ortsbereich beschreiben kann, dann kann ich es auch im Frequenzbereich beschreiben. Gut, soweit. Also, fassen wir unsere ersten Erkenntnisse zusammen. Bilder können wir ganz einfach modellieren, dadurch, dass wir zweidimensionale Funktionen benutzen, Funktionen in X und Y, oder Funktionen in Theta und Phi. Und diese Bildfunktionen beschreiben die Bilder als optisches Signal oder auch elektrisches Signal. Und warum machen wir das? Weil uns damit eine sehr mächtige Theorie zur Verfügung steht, nämlich die Theorie der Funktionen als Handwerkszeug und insbesondere die lineare Theorie der Funktionen. Und da können wir sogar noch ein paar schöne Sachen machen, wie Frequenztransformationen durchführen. Nämlich diese Ortsbilder im Frequenzbereich beschreiben und wir können sie auch fraktal beschreiben, wir könnten sie auch stochastisch beschreiben, alles das ist möglich, machen wir in dieser Veranstaltung aber nicht. Okay? Wir beschreiben das immer als Funktion, als etwas Konkretes. Naja, wunderbar doch. Wenn wir jetzt mal unser Ziel anschauen, das digitale Bild wollten wir kennenlernen. Was wir wirklich kennengelernt haben, ist die Bildfunktion, also dieses Bild als optischer Reiz, der auf uns einströmt. Also kennen wir schon mal eine Randrepräsentation für ein Bild. Gut, also ein Bild ist eine Funktion. Genauer genommen würden Sie sagen, ein Bild wird als Funktion modelliert. Damit haben wir aber noch nicht geklärt, wie wir das mit dem Rendering machen. Damit haben wir noch nicht geklärt, was das digitale Bild ist. Wir müssen jetzt erst einmal, wenn wir von der Bildfunktion kommen, also wenn wir hier von der Bildfunktion kommen, klären, was passiert denn beim Übergang zum digitalen Bild. Und das, was da passiert, ist sehr, sehr einfach. Nämlich die kontinuierliche Funktion f in x, y, die wird im Definitionsbereich abgetastet. Also, naja, das ist eben hier die x-y-Ebene, das ist der Definitionsbereich. Es ist beschränkt irgendwo, was weiß ich, das Bild ist ja auch nicht unendlich groß. Aber in diesem Bereich werden jetzt nur für x diskrete Werte zugelassen. Das heißt, nur meinetwegen, nein, oder nur diskrete Werte. Und Sie alle wissen, dass wir diese diskreten Werte in der Regel sehr gut ausdrücken können mit Integerzahlen, okay? Oder mit natürlichen Zahlen. Das heißt, wir können einfach dahin schreiben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn wir etwas diskretisieren, dann wissen wir, auch hier ist 0, 1, 2, 3, 4. Wir wissen also die Werte nur an den ganzzahligen Teilen. Okay? Nur da. Wir wissen nicht, wie der Wert hier ist. Das muss Ihnen klar sein. Und diesen Schritt nennen wir Abtasten. Das heißt, wir haben gegeben eine kontinuierliche Bildfunktion, das, wo Sie immer mit gerechnet haben in der Analysis, und wandeln das um in eine diskrete Funktion. Das diskrete Funktion im Definitionsbereich, das heißt, wir haben da nur an bestimmten Stützpunkten wissen wir nur genau den Funktionswert, dazwischen wissen wir ihn nicht. Reicht uns aber in der Regel aus. Okay, das hier ist ein digitales Bild. Wenn wir jetzt eben auch noch etwas machen, wenn wir dieses Bild noch im Wertbereich quantisieren. Okay, die Werte quantisieren. Wenn Sie eine Funktion f von xy hinschreiben, dann sagen Sie x, y, Element der reellen Zahlen typischerweise und auch der Wert f von x, y ist Element der reellen Zahlen. Und davon müssen wir uns im Computerbereich sowieso verabschieden, weil wir können reelle Zahlen überhaupt nicht repräsentieren. Okay? Ich hoffe, dass Sie die Real-Zahlen, also die Reals, immer ungleich reeller Zahlen gesetzt haben. Warum? Warum sind die ungleich? Ja, er sagt so viele, also sie unterscheiden sich in der Anzahl der Nachkommastellen. Ja. Ganz. Ja, zum Beispiel, das ist ein weiteres Argument. Vollkommen richtig. Wir können nur endliche Mengen darstellen im Computer, ganz grundsätzlich. Es kann nie unendlich sein. Also wir können zum Beispiel auch die natürlichen Zahlen nicht darstellen. Selbst in Python nicht, weil der Hauptspeicher beschränkt ist. Sie können zwar beliebig große Zahlen darstellen, solange der Hauptspeicher ausreicht. Okay? Also ist immer alles bestimmt, alles diskret, ganz grundsätzlich alles nur diskret in diesem Digitalrechner. Wenn wir also zwei Sachen machen, im Definitionsbereich abtasten, das heißt, wir haben nur noch bestimmte Werte, die wir kennen, die ich hier mal mit Kreise eingeführt habe, und dann die auch noch quantisieren, wir sehen es gleich noch in Abbildungen, dann habe ich ein digitales Bild. Und sprachliche Synonyme für digitales Bild sind Pixelbild, Rasterbild, Bitmap oder Pixmap, alles dasselbe. Okay? Unterschiedliche Leute dürfen auch was Unterschiedliches benutzen. So, wir haben also das diskretisiert. Was heißt denn jetzt diskret? Ich weiß, Sie haben diskrete Mathematik gemacht. Ja, was heißt denn diskret? Wir alles verdrängt. Na, dann sage ich es Ihnen nochmal. Allgemein heißt das, wenn Sie diskret sind, meint man typischerweise damit, Sie sind verschwiegen oder zurückhaltend, also diskret. Oder in der Mathematik nicht. Gegenteil von diskret ist indiskret. Was heißt das? Nicht verschwiegen oder taktlos, zudringlich oder schwatzhaftig, das ist nicht indiskret. Meinen wir das, wenn wir von diskreter Mathematik sprechen? Ist Herr Theobald zum Beispiel taktlos, zudringlich, schwatzhaftig? Er macht ja diskrete Mathematik. Unser Dekan, ja. Okay. In der Informatik und Mathematik ist diskret nichts anderes als unterscheidbar, trennbar, abzählbar. Also in der Mächtigkeit gleichmächtig wie die natürlichen Zahlen, also abzählbar. Okay? Und die reellen Zahlen sind überabzählbar, viele. Weil zwischen zwei reelle Zahlen können Sie immer eine weitere finden, die dazwischen liegt. Egal wie viele Stellen, Dezimalstellen Sie schon benutzt haben. Okay? Das heißt es in der Informatik oder auch abgetastet. Und wenn wir jetzt Gegenteile konstruieren wollen, diskret, indiskret, es gibt keine indiskrete Mathematik, sondern das ist dann die kontinuierliche oder reellwertige Mathematik, das heißt typischerweise die Analysis, ja, die das beschreibt. Okay. Das heißt diskret. Warum müssen wir uns denn mit... Es ist ja alles so einfach, ne? Alles so einfach. Klar, wir haben nur so ein paar Sachen da nur. Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Dazu folgendes Beispiel, das Ihnen zeigen mag, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und dass da, was ist das? Na, was sollen Sie sagen? Es ist ein A. Okay? Oder? Sieht da irgendjemand was anderes? Naja, dann schauen wir uns dieses A mal ein bisschen genauer an. Ups, so wollte ich es nicht. So auch nicht. Habe ich es genau falsch rum gemacht. Vergrößern wir es mal. Also wirklich jetzt nicht ein größeres A schreiben, sondern dieses doppelt so groß machen. Also jedes Element einfach vergrößern. Und wenn wir das weitermachen, dann sehen wir am Ende, dieses A hier unten sieht eigentlich so aus wie da oben. Das heißt, es hat mit einmal gar keinen, hier sieht es so aus, als ob es einen glatten Rand hat, hier, ja? Hat es aber gar nicht, sondern es ist da oben so gestuft. So Grauwerte sind da reingemacht. Okay, wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, pff, Warum denn so Grauwerte? Das ist doch irgendein Artefakt. Mag der Teufel wissen, was der Designer, der Buchstabendesigner da sich bei gedacht hat. Ich designe auch. Also, ich gehe her und mache so Rechtecke oder Quadrate in diesem Fall, verkleinere das immer weiter. Und das Ergebnis ist, wenn ich auf der Größe bin, dieses hier. Und was sehen Sie? Das, was ich so handwerklich hergestellt habe, ist von der Qualität her wesentlich schlechter als das A rechts. Also links, das sieht richtig blöd aus, oder? Also finde ich, es sieht richtig schlecht aus. So möchte ich keinen Text haben, ich möchte Text so haben. Okay? Also, ja, es lohnt sich, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wenn wir qualitativ hochwertige Grafiken erzeugen wollen. Okay? Ja, und das hier tatsächlich aufgeschrieben, wenn Sie es jetzt wollen, das sind mit 72 Dots per Inch, das sind 2,84 Punkte pro Millimeter. Millimeter kann sich hoffentlich jeder vorstellen. Da sind also, deshalb verschwimmt das alles, deshalb sieht das gut aus, glatt aus, obwohl es nicht glatt ist. Das heißt, wenn wir wissen, welche Grauwerte wir da reinmalen müssen, dann sind wir irre gut raus, obwohl wir ein diskretes Bild haben. Dass diese Kenntnisse hier zu wissen, welche Grauwerte müssen hier hin, das müssen wir beim Rendering berechnen. Und weil wir das berechnen müssen und nicht fotografieren können beim Rendering, müssen Sie wissen, warum das so entsteht. Okay? Tut mir leid, das müssen Sie wissen. Das zu berechnen, das nennt man Anti-Aliasing, weil dieses Bild aliased und gibt im Ergebnis, selbst wenn ich es noch so klein mache, schlechte Ergebnisse. Muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Also, dieses A und das A ist sehr, sehr unterschiedlich. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, warum ist das so viel schöner, qualitativ so viel besser. Und das wollen wir verstehen. Gut. Okay. Sagen Sie, ja, Buchstaben habe ich gehört, ist was ganz Besonderes. Muss ich leider sagen, ja, ist was ganz Besonderes. Nehmen wir doch ein reales Bild. Und das hier ist Lena, eines der am häufigsten benutzten Testbilder der Bildverarbeitung, aber auch der Computergrafik. So, gehe ich her, habe ich ja eben gezeigt. Das kann ich auf einen Kanal reduzieren und siehe da, selbst wenn ich das Farbbild jetzt wegmachen würde, würden Sie sehen, würden immer noch Lena erkennen, zum Beispiel die Person erkennen. Sie lebt ja noch. Müssen Sie nach Schweden fahren. Sie ist zwar jetzt eine ungefähr 60-jährige Frau, wird sich ein bisschen verändert haben, aber Sie könnten sie erkennen, egal ob vom Schwarz-Weiß oder vom Farbbild. Okay. Wie viel Pixel hat das jetzt? Horizontal und vertikal? Ist ja auch immer ein Qualitätsmerkmal. Wie viel schätzen Sie? 16:9. Ne, 16:9 ist es nicht. Es ist garantiert quadratisch. Also, auf wie viel Pixel hat es horizontal und wie viel vertikal hier? Sie sind doch erfahren. Wie viel hat denn Ihre Kamera? 16 Megapixel. Okay, gute Kamera. Die Frau hat Geld. Wie viel Pixel hat dieses Bild? 200 mal 200, meinen Sie. Sehr gute Schätzung. Also 256 hatte ich. Und Sie sehen, Ihre 16 Megapixel braucht man gar nicht, oder? Okay, wenn man gut fotografieren kann, kommt man auch mit weniger aus. Okay. Schwarz-Weiß-Bild. Aber ich habe gedacht, nee, um Ihnen das klarzumachen, was da eigentlich passiert, ist mir das zu hoch aufgelöst. Ich reduziere es mal auf 128, also halb so groß. Dann müsste ich es aber, damit es wieder in derselben Qualität erscheint, eben ein Viertel so groß machen. Ne? Also x auf die Hälfte reduzieren und y auf die Hälfte reduzieren. Und dann gehe ich wieder weiter rüber und mache es jetzt nochmal. Also 256 war es da. Da sind es 128 und hier habe ich es nochmal reduziert. 16 mal 16 irgendwie so. Und dann sehen Sie, okay, jetzt ist es nicht mehr so gut zu erkennen. Also da weiß ich nicht, wer da die Lena noch erkennen würde. Aber das ist genau der Weg, wie wir digitale Bilder repräsentieren. Also angenommen, ich hätte jetzt ganz viel Zeit gehabt, hätte ich hier 256 mal 256 Kästle hingemalt und dann in jedes Kästchen eine Zahl geschrieben. Das heißt, wir repräsentieren digitale Bilder im Computer durch gar nichts anderes als durch ein zweidimensionales Array aus zum Beispiel 8-Bit-Integers, also aus Bytes. Das ist das, was wir machen. Da sind wir einfach knochentrocken. Und das funktioniert. Okay. Jetzt noch eins, damit Sie nicht dumm sterben. Dieses Lena hat natürlich eine Historie. Jetzt lesen Sie das alles. Ne? Okay. Mit amerikanischer Korrektheit würde ich jetzt sagen, Warnings, this picture contains Nacktheit, Nudity. Nudity, so heißt es. Ja, müsste ich eigentlich sagen. Das, wie die Welt so ist, verrückte Bildverarbeiter suchten ein Testbild, saßen so mit Brownbags oder mit ihren Tüten, mit ihren McDonald's-Tüten oder Burger King oder was, saßen sie so zusammen und überlegten, wo kriegen wir ein schönes Testbild her. 1972 gab es noch nicht so viele Testbilder und da kam irgendein Kollege mit dem Playboy rein und sie war das Playgirl des Monats. Und dann sind die Leute hergegangen und haben das einfach digitalisiert, also aufgenommen, digitalisiert, hatten sie ein Gerät zu und haben das benutzt. Und natürlich hat sich dann irgendwann der Playboy-Verlag aufgeregt und gesagt, ich habe das Copyright. Zumal das eben auch unten noch weitergeht. Ja. Hatten sie dann nicht digitalisiert. Und dann irgendwann hätte man der Community dieses wichtige Testbild, denn das war schon hunderttausende Male benutzt worden. Und es hat überhaupt keinen Sinn, immer andere Testbilder zu nehmen, weil irgendwann müssen Sie sehen, wenn Sie jetzt verfahren zur Kompression, wo ist der Unterschied? Wo wird es deutlich? Und hier sind natürlich viele Personenmerkmale drin, wie Haare und so, wo das alles schwierig wird. Und schließlich hat dann der Verlag gesagt, okay, dann schenke ich das der Community und jetzt ist das Bild wirklich frei, Sie können es nutzen und so weiter. Und Sie können die ganze Story auch nachlesen, wenn Sie wollen, wenn Sie daran interessiert sind. Okay. Das ist ein Testbild, es gibt aber viele andere Bilder und Sie sehen, die sind alle so in derselben Zeit entstanden. Also dieses Girl, ja, ach, können Sie kaum sehen, aber ist egal. Trees, House, Mandrill, ja, daher kommt dieses Bild. Auch das ist bekannt, haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Peppers, Rot-Grün-Unterschiede zu erkennen. Alles sehr, sehr bekannte Testbilder. Und da gibt es ganz viele. Aber jetzt kommt es wieder ein bisschen Mathematik. Hä? Was heißt denn das jetzt genau abtasten? Was heißt das wirklich genau? Das ist hier versucht zu beschreiben. Wir unterscheiden zwischen idealer Abtastung und realer Abtastung. Was wäre ideale Abtastung? Da heißt es, okay, ich habe dieses Bild und ich gehe mit einem unendlich dünnen Probe, also einer Messspitze, gehe ich daran und bestimme genau den Grund, den Grauwert an dieser Stelle. Also unendlich dünn, ganz, ganz klein, sodass Sie das da oben gar nicht mehr sehen können. Ganz, ganz, ganz klein. Sie wissen ja, Physiker sind alle ein bisschen klugscheiße. Kommt ein Physiker und sagt, hey, geht aber nicht. Kannst du gar nicht. Warum nicht? Ich kann die Messspitze doch immer kleiner machen, mach ich ganz, ganz klein. Okay, Physiker würde sagen, um das aber zu bestimmen, brauchst du Energie oder Energieunterschiede. Irgendwo im Weiß oder im Schwarz muss mehr oder weniger Energie sein. Okay? Und auf einer unendlich kleinen Fläche kannst du einfach nicht endliche Energie haben. Weil dann hättest du auf einer endlich großen Fläche unendliche Energie. So, und das will der Physiker nicht, hat er auch recht. Also, das könnten nur die Mathematiker machen. Ist eine Modellierung zu sagen, mit einer unendlich kleinen Messspitze kriege ich den Wert. Denn auch in Ihrer Kamera, selbst die mit 16 Megapixel, also 4000 mal 4000 Pixel, sind Sensoren drin. Für jedes Pixel ein lichtempfindlicher Sensor. Endlicher Größe. Okay? Und der integriert das Licht, was auf ihn auftrifft. Sagt, ich summiere einfach jedes Photon, das da angeschossen kommt, auf und sage dir dann, es waren so und so viele Photonen. Okay? Das ist das, was ich kann als Sensor. Ich kann die Anzahl der Photonen, der Lichtelementarteilchen zählen und das tue ich für dich. Aber ich kann nicht sagen, ist das, wenn ich das Ding jetzt mal groß zeichne, ist das hier aufgetroffen, das Photon, oder da oder da? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, auf meiner gesamten Fläche ist ein Photon aufgetaucht. Oder zwei oder drei oder 500 oder irgendwas. Und Photon steht jetzt für eine bestimmte diskrete endliche Energiemenge. Da ist Lichtenergie draufgekommen. Und genau das misst er. Das heißt, er integriert dieses Auftreffen der Photonen einfach auf. Okay? Sagt, jetzt habe ich so und so viel. Ist das jetzt ein Unterschied zum idealen Abtaster? Ja, das ist ein gewichtiger Unterschied, denn wenn ich hier diese 9 Felder hier mal auftrage, dann wäre ideal 33, 69, 47. Sie sehen aber hier, dieses endliche Pixel hat eben nicht 69, 69 wäre genau das Weiß, sondern hat hier ja noch Schwarz drin, hat hier auch wieder was Dunkleres, dunklere Haut. Okay, das heißt, es sind signifikante Unterschiede zwischen dem ideal abgetasteten und dem real abgetasteten Bild. Wirkliche echte Unterschiede. Echte Unterschiede in den Werten. Okay. Übrigens, die Größe des Pixels nennen wir, aber da kommen wir viel später nochmal drauf, auch Apertur. Ja? Das ist also kein Weichspüler oder so, sondern das ist einfach die Form und die Größe der Pixelfläche. So, okay. Ja, aber warum muss es denn so sein? Viele andere Abtaster haben eben bestimmte Gewichtungsfunktionen. Das, was wir hier besprochen haben, ist, egal wo es auftritt, ich zähle es immer gleich. Das wäre so eine Rechteck- oder so eine Zylinderfunktion. Es wird überall gleich gewichtet. Es gibt aber viele andere Abtaster, die machen es anders. Zum Beispiel, die zählen in der Mitte, zählen sie es stärker. Sie müssen sich das jetzt als Pyramide vorstellen. So, okay. Das heißt, da gewichten sie es stärker. Wenn ein Photon hier in der Mitte auftritt, hat es mehr Wertigkeit, als wenn es am Rand auftritt. Okay. Werden wir dann viel später, wenn wir das Anti-Aliasing nochmal besprechen Oder die Glockenkurve, auch so könnten Sie es gewichten, also die Gaußsche Glockenkurve, die tritt auf bei Röhrenabtastern, ist obsolet, darum sprechen wir da auch nicht mehr drüber. Aber was wir unterscheiden müssen ist, okay, es gibt unterschiedliche Gewichtungsformen. Die können rechteckig sein, wie da, es erscheint vielleicht das Natürlichste zu sein, müssen aber nicht, sie können eben auch wie ein Zelt das machen. Und hier wichtig, ich nehme an, zumindest war es mein Vorschlag, dass es auch in der Übungsaufgabe heute erscheinen wird, dass Sie, weil sich genau diese gewichtete Integration lässt sich halt sehr, sehr schön mit einem mathematischen Operator beschreiben. Das ist der Faltungsoperator, so wie es hier unten geschrieben ist. Sieht ganz harmlos aus, so ein paar Förmelchen, steckt aber einiges drin, weil F Stern, das schreibt man das mit Stern, also wirklich, man spricht es auch Stern, das ist der F Stern G, zwei Funktionen gefaltet ergeben eine Funktion. Okay? Und das sollte man vielleicht mal von Hand durchgerechnet haben, wird Ihnen in der Übung wahrscheinlich Gelegenheit zugegeben. So, aber eigentlich ist das diskrete Bild ganz einfach. Es ist eben, wir kennen die Bildfunktion eben nur an bestimmten Stellen. Okay, überall da, wo hier so eine Säule steht. Und diese Säule machen wir unendlich klein und schon ist die Welt in Ordnung. Dass es da blöde Physiker gibt, die sagen, okay, unendlich klein zu machen, geht ja gar nicht. Und das ignorieren wir einfach. Sagen, klein genug. Genau dadurch, durch diese Ignoranz, entstehen aber Probleme, die, wenn Sie sie nicht kennen und wenn Sie jetzt hier nicht richtig aufpassen, die Sie nie erklären können. Ja? Darum müssen Sie das verstanden haben, was der Unterschied zwischen idealer und realer Abtastung ist. Okay? Es ist einfach so. So, hier nochmal quantisiert. Naja, dann sind eben diese Werte, die hier sind, dann geht eben die 22 geht dann eben auf 20. Also hier diese 22, die geht dann hier auf 20. Da habe ich eben auf 10er-Werte quantisiert. Auch ein ganz einfacher Operator, diese Quantisierung, wurden Sie bisher noch oder wenig mit belästigt, vielleicht im Programmieren mal, dass diese Quantisierung schon Effekte haben kann. Und darum müssen wir uns auch darum kümmern, aber nicht heute. So, das heißt, wir wollen noch mal Ihre Kamera beschreiben. Sie hatte jetzt eine ganz teure Kamera, 4K mal 4K, wo ist sie denn? Habe ich schon weggelöscht, sehen Sie? Hier, da. Das heißt, wenn Sie jetzt so Bilder miteinander vergleichen wollen, können Sie ja mal fragen, welche charakteristischen Merkmale hat denn so eine Kamera oder so ein Abtaster? Okay, und dann ist es auf jeden Fall die Pixelzahl. Sie hat auch gleich gesagt, 16 Megapixel. Das ist die Pixelzahl. Übrigens, das ist nicht die Auflösung, streng genommen. Weil eine Auflösung wäre Pixel pro Millimeter. Das wäre eine Auflösung. Okay? Aber wenn sie sagt, meine Kamera hat 16 Megapixel Auflösung, könnte ich da auch mitleben. Machen so viele Leute falsch, man muss ja nicht immer besserwisserisch sein, aber es ist falsch, okay. Dann Interpretation der Indexwerte. Also der Indexwerte habe ich da hingeschrieben. Ach so, ja. Wo fängt man an zu zählen? Bei Bildern ist es meist so, dass ich 0, 0 und hier dann die 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 habe. Dass ich, also anders als üblich. So ist es ja üblich, dass die X-Achse nach rechts positiv läuft und die Y-Achse nach oben positiv läuft, dreht man es hier in der Regel um. Müssen Sie natürlich vereinbart haben, okay? Weil wenn Sie sagen, ich möchte gerne das Pixel 33, 184, dann muss das ja schon eindeutig sein. Okay, ist aber nur eine Vereinbarung. Dann der Wertebereich. Was bedeutet 0 und was bedeutet, wenn ich es in einem Byte speichere, schwarz? Typisch ist, 0 ist schwarz, 255 ist weiß. Also maximales Weiß, 0 ist schwarz. Das kann man sich sogar merken. So, alle anderen Geschichten wie Gamma und so lassen wir jetzt mal weg. Und dann noch die sogenannte Codierung, ist meist Integer bei digitalen Bildern. Aber heute manchmal auch Real. Real, eine Realzahl, 16 oder 32 Bit, aber eben eine Real-Zahl. Die Probleme sind dieselben. Die Problembereiche sind nur ein bisschen verschoben. Okay? Weniger deutlich die Fehler, die gemacht werden. Okay? Und das, darüber müssen wir uns dann klar machen. So, und jetzt ganz, ganz schnell. Ja, warum müssen wir diese ganzen Metadaten kennen? Einfach, um Bilder austauschen zu können. Wenn er mir ein Bild schickt und er sagt mir nicht, wie er das vereinbart hat, ja, dann kann ich, tut mir leid, das Bild wahrscheinlich gar nicht lesen. Ich kann es nur ausprobieren. Ja, ist schon wichtig, dass ich das ausdrucken kann. Und deshalb unterscheiden zwischen drei Sachen. Und das möchte ich, dass Sie das nie durcheinander bringen. Bilder haben, wenn ich sie austausche oder speichere, drei Arten. Nämlich ein Format. Und das Format beschreibt eigentlich nur die Syntax und die Semantik der Metadaten. Das heißt, wie genau habe ich diese Pixelzahl, diese Interpretationen, die Codierung beschrieben. Das ist also eine Sprache und das nennen wir dann ein Format. Es kommt aber immer noch darauf an, wie ich es dann codiert habe. Warum ist das ein Problem? Naja, merken Sie bei heutigen Programmiersprachen nicht mehr, aber Sie müssen es ja immer serialisieren. Ja? Sie müssen es ja in einen Stream packen. So, und das können Sie sehr unterschiedlich. Sie können so und dann hier wieder hoch, so meanderförmig da durchgehen. Sie können so da durchgehen. Ja? Das sind alles unterschiedliche Serialisierungsformen. Müssen Sie vereinbart haben. Stellen Sie sich mal das Bild vor, Sie haben eine andere Serialisierung benutzt, als ich gedacht habe. Geht nicht. Also müssen wir vereinbaren. Und noch etwas, was da gar nichts mit zu tun hat, ist die Kompression. Okay? Das heißt, das Einsparen nach unterschiedlichen Kriterien von Bits. Gut. Das sind jetzt bekannte Formate. Eigentlich müssten Sie die alle kennen. Also Sie sollten auf jeden Fall GIF-Bilder und PNG-Bilder kennen. Okay, das ist das Mindeste. Oder, wir haben ja schon gesagt, eigentlich ist das gar kein Problem. Wenn ich Einzelbilder kann, dann kann ich auch Bewegtbilder, denn ich schicke einfach nacheinander mehrere solcher Bilder. Okay? Und weil unser menschliches, zeitliches Auflösungsvermögen zu gering ist, könnte ich dann auch Bewegtbilder da sein. Da gibt es ein paar andere Normen, will ich jetzt gar nicht, nur MPEG sollten Sie sich vielleicht merken. Ob Sie sich das andere merken, ist egal. Und Sie sollten sich noch etwas merken, nämlich zum Beispiel zu der berühmten JPEG-Kompression. Interessant ist es folgendes. Das Originalbild hier links hat 70 Kilobyte. Ja? Also das mittlere Bild hat 8 Kilobyte und das rechte Bild hat 6 Kilobyte. Was ist das wirklich das Spannende daran? Also hier der Unterschied von da nach da ist riesengroß, ein Riesenpotenzial, Datenbits zu sparen. Aber gehe ich einen Schritt zu weit, nämlich auf 6 Kilobyte, ja, nur noch so einen kleinen Schritt weiter, dann ist das Ergebnis katastrophal. Das ist ganz typisch für diese Art der Kompression. Und zwar sind das Kompressionen, die auf die menschliche Wahrnehmung eben auch abgeschirmt sind. Können wir jetzt nicht besprechen, aber JPEG haben Sie sicherlich schon mal gehört und hat sehr viele einzelne Kompressionsschritte in sich. Aber Charakteristikum, mehr als 10, grob, ja, Kompressionsrate von 10, also nur ein Zehntel der Daten zu übertragen, erreichen Sie nicht. So, jetzt sagen Sie ja, wenn es so viele gibt, dann muss es doch irgendwo im Internet Listen geben. Ja? Gab es bis 1997, gab es da eine schöne Webseite, die gibt es auch immer noch, Fileformats, die ist aber seit 1997 nicht mehr gepflegt. Ja? Also sind die neuen Formate nicht drin, aber diese Welt entwickelt sich nicht so rasend dynamisch. Darum ist sie immer noch interessant. Dann gab es auf dieser What's-It-Seite eigentlich wunderschöne Beschreibungen, alles zusammenkopiert von allen möglichen Bildformaten. Also wirklich für Programmierer die ideale Quelle, um zu sagen, okay, wie ist es genau kodiert, wie ist es genau formatiert. Leider, heute Morgen habe ich festgestellt, diese Seite ist weg. Wahrscheinlich aus irgendwelchen, es ist eine Vermutung, aus irgendwelchen urheberrechtlichen Gründen, weil die Formate schön zusammenkopiert haben. Und da kann ich Sie jetzt im Moment nur auf die Wikipedia verweisen, also die ist nicht schlecht, auch die deutsche Wikipedia. Und da können Sie dann, die haben es anders gemacht, die haben die Formate gelistet und dann klicken Sie auf irgendein Format und kommen zur quasi Herstellerseite. Ja, also dann haben Sie da eine Beschreibung und die gibt es noch. Okay. Aber sehr, sehr viele unterschiedliche Bildformate, die Sie nicht alle auswendig können müssen. Nur er sagt mir jetzt, welche Bildformate sollte er denn kennen? Ich habe so eben gesagt. PNG, sagt er. Sehen Sie, und da sehe ich schon, dass er kein Fachmann ist. Warum? Was sagt der Fachmann zu PNG? Ping. Er sagt Ping. Es ist verrückt, aber so ist es nun mal. Also wenn Sie sich als Fachmann outen wollen, sagen Sie nicht PNG, sondern sagen Sie Ping. Okay? So sind die Amis. Gut. Was sollten Sie noch kennen? JPEG. JPEG ist nur, also da spricht man JPEG, sorry, nicht JPEG oder sonst was, sondern alle sagen JPEG. Das ist nur ein Kompressionsformat. Es ist dann zwar auch übernommen worden, wenn Sie eine Dateiendung haben, JPG oder Moment. Nee, JPGE. Manchmal ist man blöd, ne? Okay. Gebe ich Ihnen in Ihrer Prüfung einen für gut. Sie dürfen alle einmal blöd sein. Sagen Sie, haben Sie in der ersten Vorlesung gesagt, einmal darf jeder in meiner Prüfung blöd sein, weil es ich halt auch bin. Okay. JPEG sind auch als Fileendungen gebräuchlich. Ist aber eigentlich ein sogenanntes JFIF, das ist ein JPEG-File-Format, irgendwas, ja, JFIF. Merken Sie sich als Kompressionsstandard, nicht als File-Format. Was noch? Sie sollten sich noch GIF merken. Nicht GIF. Also ich kann es ja auch nichts dafür, dass die Amis so blöde das aussprechen. GIF heißt es. Ja. Gut. So, und eigentlich sind wir damit durch. Aber ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich Sie noch ein bisschen mit Mathe quälen wollte. Und das kommt in diesem nächsten Teil, den wir nach der Pause machen, nämlich, ja, das müssen wir jetzt gar nicht machen, Geometrie und Merkmalsebene, beschreibt natürlich das Bild ganz anders als so als digitales Bild, ist hoffentlich jedem klar geworden, das machen wir nächstes Mal. Wir haben jetzt zwei Sachen erreicht, nämlich, wir wissen, ein Bild können wir als kontinuierliche Bildfunktion modellieren und wir können es auch als diskretes Bild, das heißt als diskrete Funktion modellieren und dann als Array oder als Integer abspeichern in unterschiedlicher Form. Was jetzt wirklich noch fehlt, sind eigentlich diese Sachen, Rendering, einmal Ihre teure Kamera zu modellieren, andererseits den Monitor oder den Projektor zu modellieren, das heißt diese Übergänge, oder dann, last not least, das Rendering, wo wir uns dann den Rest des Semesters mit beschäftigen werden. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt mal an der Stelle eine kleine Pause verdient. Ich würde sagen, wir fangen ziemlich genau, nur 5 Minuten Pause. Wir fangen um 1 Uhr wieder an. Okay? Ich gehe gerade rüber. Bis gleich.